Pegida, Sygida und Endgame. Was ist da eigentlich los in diesem Land, wenn Menschen auf die Straße gehen und man verliert da den Überblick, wofür oder wogegen die sind? In welchem Land leben wir, wenn MDR-Journalisten eine eigene Security brauchen und möglicherweise Polizeischutz, wenn sie berichten über das, was in diesem Land passiert? Und da gab es verschiedene Demonstrationen in Erfurt, Pegida am Samstag und gestern auch in Suhl, Sygida. Wie ist diese Protestbewegung einzuordnen? Einer der bei Gegendemonstrationen immer wieder dabei ist und war, ist Rüdiger Bender vom Förderkreis Topf und Söhne und von der Martin-Niemöller-Stiftung, bekennender Menschenwürde-Extremist, was immer das auch ist. Ich freue mich, dass Rüdiger Bender da ist. Schönen guten Tag, Herr Bender.
Herzlichen Dank.
Sie waren gestern in Suhl, Sie waren am Samstag auch bei der Gegendemonstration gegen Pegida. Was ist da eigentlich los? Ich habe das Gefühl, dass das noch heftiger ist und dass es dann noch heftiger zur Sache geht als in Dresden.
Ja, deutlich. Vielleicht erstmal zur Differenzierung. Wir haben Sygida, ist ein Pegida-Ableger. Ich bin selber jetzt schon ins Stolpern gekommen. Ist ein Pegida-Ableger. Also mit Islamisierungsängsten als Stichwort, aber eigentlich wird alles hineingepackt. Klares Nein gegenüber allem, was als fremd ausgegrenzt werden soll. Und wenn man die Demonstrationszüge, die Märsche als Augenzeuge dann mitverfolgt von außen, dann stellt man fest, ausgegrenzt werden sollen wir natürlich auch. Wer Deutschland nicht liebt, soll Deutschland verlassen, wird skandiert in einer Art und Weise, die an Deutlichkeit nicht zu wünschen übrig lässt. Pegida in Dresden versucht immer so ein Camouflage-Prinzip. Da laufen auch Nazis mit. Aber die sollen sich möglichst nicht so sehr zu erkennen geben und dann das Prinzip, kein nichts der zur Presse rauszugeben und so weiter. Die Zusammensetzung von Sygida ist nochmal eine andere. Also Polizeiangaben, Staatsschutzangaben gestern, etwa 350 polizeibekannte Nazis.
In Suhl.
In Suhl und dann so 500-600, die dann mitlaufen. Also man merkt, es gab mal so eine Twitter-Nachricht, weiß gar nicht mehr von wem, vor einigen Wochen in Bezug auf Dresden, die haben schon gesagt, natürlich sind nicht alles Nazis, die da laufen. Auch die deutsche Tradition des Mitlaufens und nachher nichts davon gewusst haben, wird fortgeführt. Mhm. Das geht aber in Suhl nicht. Die da mitlaufen, die wissen, wem sie hinterherlaufen. Zum Beispiel Tommy Franks, dem war die NPD zu lasch. Also der steckt hinter diesem Netzwerk Zukunft Hildburghausen, die auch als Anmelder des Marsches dann fungiert haben.
In Suhl.
In Suhl. Und das ist eine, wenn man da die Facebook-Seite, die leider immer noch nicht gesperrt ist, aufschlägt, dann wird man immer wieder nur schwer verklausulierte Aufrufe zu Lynchjustiz, Bürgerwehr bilden und knallharten Rassismus, Antisemitismus, Hass auf alle Möglichen und alles Mögliche dort finden, und zwar extrem gewaltförmig. Das ist das Erschreckende, dass aber trotzdem so viele Leute da mitgelaufen sind. Aber die gute Nachricht ist, das war gestern eine doppelte Erfahrung, es gibt eben auch dann viele Suhler und Freunde, die dazukommen, die wissen, es ist an der Zeit, ganz klar Nein zu sagen und zu sehen, wir haben hier ein Szenario, das doch erschreckend an die N20er Jahre und Anfang 30er Jahre erinnert. Und ein ganz breites Bündnis, also von Kirchen bis Antifa und alles, was dazwischen liegt. Und das war auch wieder sehr inspirierend. Und was mir vor allem auch gefallen hat gestern, dass man in einer Zeit, in der diese Menschenfeindlichkeit auf die Straße gebracht wird, und zwar auch und gerade im Umfeld des heutigen Tages, des Gedenktags an die Opfer der nationalsozialistischen Menschheitsverbrechen, dass da genau das Gegenteil von dem gemacht wird, was unsere Verantwortung gerade auch für die Ermordeten und die Überlebenden ist, dafür zu sorgen, dass so etwas nie wieder eine Chance hat, nie wieder laut werden kann.
Jutta Ditfurth, die hat gesagt, man kann jetzt ganz genau in der Nahsicht beobachten, wie völkische Bewegungen entstehen. Übertreibt sie da nicht ein bisschen, wenn, also Sergei Lochthofen sagt, da sind ein paar Verwirrte und 1% der Bevölkerung sind immer verwirrt, das darf man nicht so hochspielen. Das sind halt Verwirrte und das Gegenteil sagt Jutta Ditfurth, die sagt, hier kann man sehen, wie völkische Bewegungen entstehen. Wie würdest du das einordnen?
Ja, also da hat Jutta Ditfurth eindeutig recht und ich würde Sergei Lochthofen einladen, das nächste Mal bei Sugida mitzukommen. Dann freuen sich die Organisatoren vor Ort auch, wenn er dort spricht. Aber man sieht, was da und wie marschiert, dann ist genau das. Und wenn man jetzt nochmal den Blick von Sugida, die also das gleiche Feindbild markieren wie Pegida, dann wendet auf den Samstag hier in Erfurt. Da ist sozusagen aus dem verschwörungstheoretischen Hardcore der Montagsdemo-Konstellation mit Rednern, die auch schon bei Pegida dabei waren und bei Legida, aber auch die eigenen dann Leute der Erfurter Montagsdemo und mit einem anderen Feindbild, da ist das Feindbild Amerikanisierung. Und die Konstruktionen, die da laufen, sind ganz klar antisemitisch grundiert. Also mit Bezug nehmend eben auf Jürgen Elsässer, Ken Jebsen und diese Leute wird dann immer wieder suggeriert, sozusagen alles Unheil der letzten 100 Jahre, auch die Kriege, auch der Zweite Weltkrieg, letztlich rückführbar auf die FED, wie es dann immer heißt. Die Federal Reserve Bank und dann fallen dann sofort Namen, Rothschild. Oder es wird auf aktuelle Bankenkrise, Finanzmarktkrise verwiesen und fällt sofort Goldman Sachs. Und das wird dann genau in diesem Zusammenhang, also Neuauflage, jüdische Weltverschwörung, Sitz amerikanische Ostküste, das ist das Codewort, was auch in NPD Wahlkämpfen und Schulungen dann immer wieder eine Rolle spielt, dann kommen dann ganz krude andere Verschwörungstheorien, also Chemtrails, Kondensstreifen sind eigentlich dafür gedacht, uns zu manipulieren, unfruchtbar zu machen. Dann sozusagen das Bild der, die Juden, die die Brunnen vergiften, sind out, aber sozusagen die Vollstrecker des amerikanischen Machtimperiums zur Schwächung Europas.
Das ist ja nun ein ziemlich harter Vorwurf, dass diese Endgame-Leute, dass die Pegada-Leute, diese patriotischen Europäer gegen die Amerikanisierung des Abendlandes, dass das alles Antisemiten seien. Da kann man ja in den Kommentaren nachlesen, wieso, wir sind doch keine Antisemiten. Das ist doch Quatsch, das ist doch ein an den Haaren herbeigezogener Vorwurf. Wir wollen doch im Grunde nur eine Diskussion über das, was unser Land in Zukunft ausmachen soll. Du lachst darüber?
Ja, ich lache darüber und zwar sehr zynisch. Zum einen gilt auch für Pegada und für diese Montagsbahnwachen, dass ein gemischtes Publikum da ist. Und das macht auch eine besondere Gefährlichkeit aus. Also Montagsbahnwachen werden auch unterstützt von dem linken Bundestagsabgeordneten, dem zum Beispiel. Und dann geht diese Querfrontstrategie von Jebsen, Elsässer und wie sie alle heißen auf. Und Querfrontstrategie heißt, links, rechts spielt keine Rolle. Solange es euch um die richtige Sache geht, diese Frieden bewahren, aber dann ist immer die Konstruktion, der Friedensfürst heißt Putin und die einzige sozusagen Weltfriedensbedrohung sitzt in Amerika und Zweitstelle dann in Israel und dann werden viele Themen dazugeführt. Also ich bin ja zum Beispiel ein Grüner und dann wurde dort auch mitdemonstriert gegen Monsanto, gegen gentechnisch verändertes Essen.
Gegen TTIP.
Gegen TTIP und so. Also gegen TTIP habe ich selber in Eisenach.
Also wo man sagt, das sind durchaus genau. Ziele, die Grüne, Linke ja, vertreten.
Genau.
Das ist Querfrontstrategie.
Das ist Querfrontstrategie. Das heißt, dass da auch Leute mitmarschieren, also gegen TTIP habe ich selber in Eisenach eine Veranstaltung organisiert, Sven Giegold eingeladen und Anti-Fracking-Demos mitgemacht, selbstverständlich. Und dann kommen sie und dann haben aber Rederecht die sagen, die Bundesrepublik ist kein Staat, sondern eine AG. die gewählte
Reichsbürger.
Genau, unsere gewählte Regierung sind nur Marionetten des amerikanischen Finanzkapitals. Also das sind Vasallen. Unsere gesamte Presse ist eine Lügenpresse. Das wurde ja auch zum Unwort des Jahres gewählt. Wir leben in einem geschlossenen Manipulationssystem. Also kommt auf unsere Websites, lest unsere Publikationen und man begegnet immer mehr Menschen, die jetzt nicht mehr unterschiedliche Zeitungen, unterschiedliche elektronische Medien, sondern in einem selbstgeschlossenen, so wie in einem Paralleluniversum.
Das ist ein einfaches Erklärungsmuster der Welt, nachdem sich wahrscheinlich viele Menschen sehen, das kann man doch irgendwie auch nachvollziehen, dass man eine einfache Erklärung haben möchte, warum alles so ist, wie es ist und wie es auch eine Lösung geben
kann. Genau, wer sind die Bösen? Also, und das einfache Erklärungsmuster ist ein altes, sozusagen ein manichäisches Freund-Feind. Auf den Begriff gebracht, richtig, wurde es dann in der Weimarer Zeit durch Karl Schmidt, den späteren Kronjuristen des Nationalsozialismus. Und da spielt ein anderes Wort auch eine wichtige Rolle bei Karl Schmidt, das jetzt immer mehr auftaucht. Also die Leute, die da demonstrieren, kämpfen für die Souveränität Deutschlands. In einem Europa der souveränen Vaterländer, die sich abkoppeln von den USA. Und Souveränität ist bei Karl Schmidt auch eine wichtige Rolle. Also Politik ist die Unterscheidung zwischen Freund und Feind. Und bei Feind, das ist eben nicht Konkurrent, nicht Gegner, sondern Feind. Feinde kämpfen eigentlich um die wechselseitige Vernichtung. Und dann kommt der Souveränitätsbegriff. Bei Karl Schmidt definiert, souverän ist, wer über den Ausnahmezustand entscheidet. Und Ausnahmezustände sollen jetzt gerade auf die Straßen gebracht werden. Das sind ja also auch gerade von den Formen her nicht einfach Demonstrationen, in denen Menschen ihre Meinung kundtun, sondern da soll Macht demonstriert werden, staatliche Gewaltmonopol in Frage gestellt. Das ist bei Sugida handgreiflich geworden. Und ich komme aus der Philosophie und halte es da eher mit einem meiner Lehrer, Odo Marquardt, vernünftig ist, wer den Ausnahmezustand vermeidet. Und das ist gerade in unserer demokratischen Institutionalisierung zentral. Und als solcher bin ich sozusagen ein Modernitätstraditionalist, dem aber klar ist, dass die Moderne tief gespalten ist. Auschwitz war nur in der Moderne möglich. Dafür haben wir den Erinnerungsort Topf und Söhne. Und das sind ja auch die Mittel, die Massenmanipulationsmittel, die jetzt auch wieder konkret einsetzen wollen. Sie wollen eine halbierte Moderne. Sie wollen die Moderne ohne universale Menschenrechte.
Was ist eigentlich die Moderne und warum ist Rüdiger Bender ein bekennender Menschenwürde-Extremist? Und warum haben die Demonstrierenden von Pegada und Endgame auch die Gegendemonstranten umarmen wollen und gesagt, wir sind nicht gegen euch? Das werden wir besprechen nach einer Musik von Feine Sahne Fischfilet, die sagen, solange es brennt. Feine Sahne Fischfilet von der neuen Platte Bleiben oder Gehen. Ich spreche mit Rüdiger Bender, bekennender Menschenwürde-Extremist vom Förderkreis Topf und Söhne von der Martin-Niemöller-Stiftung. Das Motto ist Streiten für die Menschen. Mit dem Streit, das ist ja immer so eine Sache in der Demokratie. Wie ist es mit der Meinungsfreiheit, mit dem Demonstrationsrecht und auch seine Meinung vertreten zu dürfen? Ab wann ist irgendwas extrem? Was ist überhaupt extrem? Rüdiger Bender, du sagst, du bist ein bekennender Menschenwürde-Extremist. Mit dem Extremismusbegriff haben ja viele politisch Aktive auch so die Probleme. Ab wann ist denn was extrem? Schwierig, oder?
Ja, deswegen ist das auch mit einer gewissen Selbstironie, aber trotzdem richtig passend formuliert. Wenn ich Menschenwürde-Extremist bin, heißt es, ich kann nie den anderen, auch den sozusagen Gegner im Streit, als einen Feind betrachten, den ich vernichten will, dessen Existenz ich in Frage stelle und dem ich alle solche Grundrechte absprechen möchte. Das heißt, ich protestiere klar, extrem im Sinne von ohne faule Kompromisse, aber in den Grenzen, die meine eigene Auffassung dann mich bringt, denn ich kann nur für die Unantastbarkeit der Menschenwürde sein, wenn sie für alle gilt. Wenn sie für einen einzigen oder in Frage gestellt wird, ist sie selber als Konzept in Frage gestellt. Und die Ironie bezieht sich eben auf die, die mit dem Extremismusbegriff dann so vorgehen, was ist denn extrem? Und da kann ich sagen, extrem ist das Gegenteil von moderat. Aber für mich macht es eben einen Unterschied, ob ich extrem für Menschenwürde bin oder extrem rassistisch. Aber ich habe auch schon ein Problem mit einem, der moderat rassistisch ist. Denn gerade die moderat rassistischen sind der Resonanzraum für die extrem rassistischen, die daraus auch dann Handlungen folgen lassen und Handlungen, die dann auch Gewaltförmigkeit annehmen. Aber für mich ist auch schon die Frage der Ausgrenzung im vorkörperlichen Feld eine entscheidende.
Bevor wir mal über die Moderne reden, wie wir es angekündigt haben, nochmal zu der Pegada-Demonstration Endgame-Demonstration am Samstag, wo du beschreibst, dass sie eine Querfrontstrategie fahren, also gegen Monsanto sind, gegen die großen Konzerne, gegen TTIP, gegen Fracking, für den Frieden, alles so Ziel, wo man sagt, da kann man ja eigentlich drüber reden. Und dann kommt noch die Umarmung, sogar fast die körperliche Umarmung. Es gab ja am Samstag Demonstrierende von Pegada, von Endgame, die gesagt haben, wir sind nicht gegen euch, kommt zu uns, umarmt uns, wir sind doch gegen die da oben. Da ist es doch noch schwieriger, sich zu wehren, wenn Leute einen umarmen wollen, oder? Wie ist das einzuordnen?
Ja, also da war ich also ganz direkt eines der Objekte, denn die hatten um 14 Uhr ihre Demonstration angemeldet.
Also die Pegada, patriotische Europäer gegen die Amerikanisierung.
Patriotische Europäer gegen die Amerikanisierung des Abendlandes und aufgerufen zu einer Endgame genannten Demo. Engagierte Demokraten gegen die Amerikanisierung Europas. Und die waren aber dann vor Ort. Und ich war zwar hinter einem Transparent der Kirche. Nächstenliebe verlangt Klarheit, Kirche gegen Rechtsextremismus. Und dann kamen sie mit Schildern, Umarmung, Ausrufezeichen. Dann kam der Flügel, der so alternativ aussieht. Die haben dann tatsächlich, wollten Fotos machen, das heißt, was man im Thüringen-Journal nicht sieht, drei Kameras auf eingerichtet, sozusagen direkt vor das eigene Gesicht gehalten. Dann kamen sie körperlich nahe, dass es Berührung gab. Ich habe mich verwahrt und habe gesagt, wir demonstrieren hier, sie demonstrieren dort. Also jeder hat seinen Versammlungsort. Und habe mich gegen diese Strategie gewendet, denn gedacht war, man wollte uns provozieren, entweder, dass Bilder entstehen, ach, wir sind doch alle eine große Montagsdemo, uns diskreditieren, dass Bilder entstehen, die dann auf diese Art genutzt werden können, oder dass Menschen, die bei uns stehen, sich dann so körperlich angegriffen fühlen und dann sich zur Wehr setzen, weil ihre körperliche sozusagen Schutzzone nicht gewahrt bleibt. Und da hatten wir die entsprechende Einhegungspflicht. Dann kam natürlich sofort die Reaktion, ach, sie wollen gar nicht reden, sie sind nicht dialogbereit und so. Aber das ist das eine Gesicht dieser Demo gewesen. Das andere Gesicht war da auch wieder Hardcore-Nazis, die Hogesa, die Hooligans gegen Salafismus. Also die, deren gewaltförmige Demo wir erlebt haben, haben bundesweit aufgerufen, sich mit Endgame zu solidarisieren. Die hatten ja sozusagen dieses Thema Anti-Islam, scheinbar Anti-Salafismus in Wirklichkeit, natürlich auch gerichtet gegen jeden, der offensichtlich, sei ich als Flüchtling aus Kobane oder sonst woher kommt, so vor IS geflohen, wird dann hier dann attackiert.
Wie geht das zusammen? Auf der einen Seite Antisemitismus, von dem du gesprochen hast, und auf der anderen Seite gegen Islamisierung.
Ja, das will ich jetzt gerade erklären. Das passt. Zusammen geht es gerade über diese Hogesa-Connection. Also wir haben Pegida gegen Islamisierung. Aber das ist auch ein Stichwort da sozusagen gegen das Fremde, das Andere. Und aber auch etablierten Vorrechte sollen verteidigt werden. Man will nicht teilen, da sollen Flüchtlinge und wir wollen Geld für uns und so weiter. Diese Ebene. Und auf der anderen Seite hat man gegen Amerikanisierung diese Verschwörungstheorien, die Anschlussfähigkeit haben, aber jetzt zur neuen Rechten. Und mit der besonderen Position Putins, der plötzlich so hofiert wird, wird das auch sehr deutlich. Russia Today ist das Lieblingsfernsehkanal dieser Szene. Und da taucht Marine Le Pen genauso auf wie Jürgen Elsässer und so weiter. Also da verbinden sich diese Szenen in dieser Sehnsucht nach Souveränität und Abgrenzung dann gegenüber Amerika. Und jetzt kommt eine neue Verschwörungstheorie aus diesem Hogesa-Umfeld, im Aufruf, aber vorbereitet durch andere Publikationen. Ich lese hier mal vor aus dem Aufruf von Hogesa an ihre Mitglieder, jetzt plötzlich gegen Amerikanisierung zu demonstrieren. Und die sagen: Wir haben die Entwicklung der Pegada Endgame seit Beginn verfolgt und sprechen unsere Solidarität aus, weil wir diese Bewegung für authentisch und ungesteuert halten. Pegida halten die für zu zahm. Und des Weiteren beschäftigt sie sich nicht direkt mit dem Thema Salafismus. Allerdings wissen wir, dass Gruppen wie der Islamische Staat durch die USA aufgebaut und unterstützt wurden und werden. Endgame ist gegen die Amerikanisierung und somit indirekt gegen den Salafismus. Und dann kommt eben, unsere Regierung wird durch die Wirtschaftslobbys gesteuert, wir fordern die Regierung zum Rücktritt auf. Eure Scheindemokratie dulden wir nicht länger.
Das heißt, die Unterstellung ist, dass die amerikanische Regierung den ISIS-Terror, den Islamismus aufgebaut hat und als Steuerinstrument betreibt.
Genau, und dann wird gerade, also die Flüchtlinge bekämpfen, sagen dann im nächsten Moment, so geht es dann auch weiter, das ist eines der amerikanischen Mittel, Europa schwächen, indem man dafür sorgt, dass Flüchtlingsströme hierher kommen, die dann uns kulturell durch Islamisierung unterwandern. Und dann wird das gemischt und da kommt es eben zusammen, Hogesa und Pegada. Wir sind für ein zinsfreies Geldsystem, da wir wissen, dass Wirtschaft auch unsere Politik kontrolliert und so weiter. Es ist unser Geld und wir schuften und ihr setzt euch ins gemachte Nest. Und da möchte ich mal erinnern an die dann frühen 30er Jahre. Wahl der NSDAP. Was war der Wahlslogan? Der Wahlslogan war nicht Endlösung der Judenfrage. Das kam später. Antisemitisch war man natürlich. Wahlslogan war brecht die Zinsknechtschaft. Und das heißt, wir haben oft die Tendenz, den Nationalsozialismus von hinten zu betrachten. Also den Kriegsjahren her. Aber es gab eben auch in den 20er Jahren ganz unterschiedliche Querfrontstrategien, die gerade Anti-Amerikanismus, Anti-Banken ins Zentrum gerückt haben. Es gab den Nationalbolschewismus, Nikisch und solche Leute. Es gab die konservative Revolution. Die Stichwortgeber Karl Schmidt hatte ich schon genannt. Jünger ist eine andere Person, die zu nennen wäre. Aber zum Beispiel auch aus meinem eigenen Bereich leider. Dann Martin Heidegger ist hier auch zu nennen. Das heißt, diese völlige Abwehr gegen das den Westen und das Amerikanische. Also das war bei Heidegger ist ein gutes Stichwort. Der hat ja von sich behauptet, er war der erste nationalsozialistische Rektor in Freiburg 33, aber hat sich ja schon 34, 35 distanziert. Nur die Distanzierung sah so aus, dass er enttäuscht war und dann sagt, man hat Propaganda ernst genommen der Nationalsozialisten. Also der stand sozusagen in gewisser Weise näher an dem linken Strasserflügel der NSDAP. Und dann plötzlich hat man gesehen, dass die universale Herrschaft der Technik und der abstrakten Größen, also das, was er mit Amerika verbunden hat, durch die Nationalsozialisten nicht etwa unterbunden, sondern eher radikalisiert wurde.
Kommen wir mal zur Moderne. Du sagst, es war alles nur unter der Moderne möglich. Erklär uns doch mal ein bisschen aus philosophischer Sicht, was die Moderne aus deiner Sicht ausmacht und warum die jetzt zurückgedreht werden soll von solchen, also in der Endkonsequenz durch solche Forderungen.
Ja, also zurückgedreht ist die große Ambivalenz der Moderne ist mir da wichtig. Das heißt, wir haben in der Moderne die enorme Freisetzung von Technik, Wissenschaft, diese wahnsinnige Stärkung der Möglichkeit des Machbaren. Und auf der anderen Seite gehört zur Moderne auch die politische Auseinandersetzung um Teilhabe und die Etablierung von staatlichem Selbstverständnis mit Grundrechten und so weiter. Und die Halbierung der Moderne, die hier versucht wird, ist gerade den Grundrechtsbereich einzuschränken, nämlich Rechte, klar, aber nur für die, die wirklich dazugehören. Das heißt eben nicht Universalität deines Satzes wie die Würde des Menschen ist unantastbar. Das heißt ja auch in unserem Grundgesetz nicht, die Würde des Staatsbürgers ist unantastbar. Oder weil die ja, zum Beispiel von dieser Hogeser-Leute, würden ja, die reden ja von Passdeutschen, wenn sie meinen, der gehört ja eigentlich nicht dazu, obwohl er einen Pass hat. Und das heißt schon gar nicht, die Würde von denen ist unantastbar, die ins, wer weiß wie vielte Glied da sozusagen deutschen Ausweise vorlegen können.
Ich kann das nicht ganz nachvollziehen, weil ein Staatsgebilde als solches ist doch eh schon ausgrenzend. Also der Staat kümmert sich mit all seinen Rechten, mit den Rechten und Pflichten des rechtsstaatlichen Bürgers ja eh um die, die in dem Staat leben. Ein Staatskonstrukt ist doch per se Ausgrenzung, nicht?
Bedingt. Und das ist genau der Entscheidende. Also wenn ich jetzt, muss das mit dem Menschenwürde-Extremismus nochmal verdeutlichen, gerade was die Universalität angeht. Also ich spreche hier auch als ein kirchlich engagierter Mensch, dem gerade der jüdisch-christliche Dialog am Herzen liegt. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde, schuf er sie, als Mann und Frau schuf er sie. Da hat man im Prinzip den Kontext Universalität der Menschenwürde, Sakralität der Person, und zwar aller. Egal, ob sie nun zu welchem Volk, zu welcher Gruppe sie gehören. Und dann gibt es die lange Geschichte des Vergessens der Radikalität dieses Satzes. Der Zeug heute auch in bioethischen Kontexten genauso wie in Fragen globaler Gerechtigkeit eine wichtige Rolle spielt. Dann findet man bei Kant die Argumentation für Würde, weshalb ich auch, er unterscheidet zwischen Würde und Wert dann eben sehr stark. Das ist da sozusagen was, wenn es um Würde, alles was einen Preis hat, das hat keine Würde. Und deswegen ist auch immer so schwierig, wenn dann Menschen wohlmeinend und zu Recht sagen, wir brauchen Zuwanderung, sonst geht's hier bergab mit Wirtschaftswunderland. Das ist ja völlig richtig. Aber dazu muss man immer sagen, was kann nicht der entscheidende Grund sein? Das ist sozusagen der Wert der Fachkräfte. Aber es geht, und dann ist aber die Frage, wie konnte der Satz von der Unantastbarkeit der Menschenwürde Artikel 1 unseres Grundgesetzes werden? Das war, und dann bin ich bei Erinnerungsort Topf und Söhne und dem, was man da lernen kann, angesichts der Leichenverbrennungsöfen von Auschwitz und der von der Firma optimierten Gaskammertechnik, also dieser radikalsten Antastung in den Staub treten und vernichten von jeden Ansätzen von Menschenwürde, hat dann evident gemacht, dass wir die Unantastbarkeit der Menschenwürde zum Fundament von allem machen und auch zu dem Entstehungs-, also die Unantastbarkeit der Menschenwürde ist nicht nur das erste der Grundrechte, sondern ist der logische Grund, auf den alle anderen aufbauen und ist auch der Grund, von dem wir heute neue entdecken. Also wenn wir heute dann Rechte der informationellen Selbstbestimmung, daran hat man natürlich dann Ende der 40er Jahre nicht gedacht, aber die Begründung ist immer, dass das eine logische Implikation aus diesem Satz ist. Und jetzt kommt genau der Unterschied. Es gibt Bürgerrechte in allen möglichen Verfassungen, aber Satz 1 des Grundgesetzes ist gerade kein Staatsbürgerrecht. Die gibt's auch, Wahlrecht. Das ist ein Staatsbürgerrecht. Aber das Recht zum Beispiel auf Unantastbarkeit der Menschenwürde, da kommen noch einige mehr, auch das Versammlungsrecht übrigens, das gilt für alle Menschen, die sich hier gerade aufhalten. Und das ist etwas, und ich bin sehr begeistert gewesen, dass die EU-Grundrechtecharta genau diesen Gedanken aufgenommen hat. Das heißt, das ist ja nicht eine Feststellung, die Würde des Menschen ist unantastbar und alles ist gut, sondern aus der historischen Erfahrung dieser abgründigsten Antastungsversuche musste die Unantastbarkeit dann in dieser Weise bekräftigt werden. Das heißt, wir haben drei Gründe. So, wer religiös-musikalisch ist, der konnte das schon in der Torah nachlesen. Wer philosophisch drauf ist, konnte das in der gerade modern, in vernunftphilosophischen Kontexten begründet haben. Bei Habermas Imperativ, ne? Noch moderner. Oder bei Dworkin und so weiter. Wer aber weder religiös-musikalisch noch philosophisch sehr gebildet, der sollte nach Auschwitz fahren oder den Erinnerungsort Topf und Söhne besuchen. Und er sollte sich mit diesen Dingen auseinandersetzen, denn da geht es genau um die halbierte Moderne. Wenn Moderne losgelöst wird von Grundrechtsdiskurs und nur die technischen Möglichkeiten, die dann entgrenzt sind, für die es sozusagen keine Gewissenseinhegung gibt. Also wir hatten diese hervorragenden, leider hervorragenden und extrem tüchtigen und dann schaffen wollenden Ingenieure, die konkurrierten um die beste Lösung für einen doppelten Zivilisationsbruch. Wie kann man mithelfen an der industrialisierten Ermordung durch Optimierung der Gaskellertechnik und wie kann man dann immer neuere und größere Ofensysteme dort installieren, dass am Ende nichts bleibt und die Menschenwürde nicht nur im Akt des Tötens, sondern auch noch an den Toten, den das älteste kulturelle, dann was wir finden können in den Archäologen finden, das älteste an Spuren von Menschen sind typischerweise Grabstätten. Also auch das noch zerstört. Deswegen ist ganz wichtig, dass man diese Dinge zusammennimmt und dann eben auch sieht, die Leute, die hier das Abendland verteidigen wollen. Abendland ist ohne Morgenland gar nicht möglich. Also wo, ich hatte ja schon auf sozusagen Torah, Genesis, Buch Mose Bezug genommen. Also wo kommen die Gesetzestafeln her? Oder auch, wo stand die Krippe, die zu Weihnachten im Zentrum der Aufmerksamkeit steht? Im Morgenland natürlich. Das heißt, Abendland und Morgenland in kulturellem Austausch. Und wir waren hier sozusagen auf der westlichen Seite erstmal die Nehmenden. Und was gehört dann noch zum Abendland dazu? Athen, sozusagen die Schule von Athen. Das kritische Resonieren. Die Philosophie, das sich beziehen auf die Allgemeinheit der Vernunft. Und was gehört dann dazu? Rom und die Folgen, die Frage von gesetzlicher Organisation gegenüber dann vorherigen Urteilsspruchverfahren ohne gesetzliche Grundlage. Aber genau das wird alles Stück für Stück von diesen Leuten in Frage gestellt. Die Verschwörungstheorie-Konstrukte, die dann das Denken erleichtern, weil man dann sieht, aha, da es steckt immer ein böser Mastermind oder eine finstere Gruppe hinter all diesen Dingen und das macht mir die Welterklärung sehr leicht. Ich bin das Opfer, aber ich höre jetzt auf, Opfer zu sein.
Das heißt, es gibt wirklich was zu verteidigen aus deiner Sicht?
Es gibt wirklich was zu verteidigen. Also es waren, also denn wir haben es jetzt hier nicht nur mit einer abgegrenzten Nazi-Szene zu tun, die sich selbst stigmatisieren und mit denen Gott sei Dank die meisten nichts zu tun haben wollen, sondern wir leben in der Zeit, ja aber, ich bin kein Antisemit, ich habe nichts gegen Juden, aber, ich habe ja nichts gegen Islam, aber, sollen sie doch bleiben, wo sie sind, aber, ich will hier keine Moschee. Und dieses Aber zieht dann genau das alles ein, was wir eigentlich in unseren Grundrechten, zum Beispiel der Religionsfreiheit, garantiert haben. Und wir hatten ja schon mal vor 20 Jahren, also vor über 20 Jahren so eine Situation, diese pogromartigen Dinge da, Rostock-Lichtenhagen, Mölln, Hoyerswerda, dass so eine Stimmung aufkam. Also ich will jetzt gerade dazu aufrufen, es ist jetzt an der Zeit, wirklich die bequeme Couch zu verlassen, auch wenn ich selber diese kalten Temperaturen hasse, und die öffentlichen Plätze, die Straßen, dann nicht diesen Hassparolen überlassen. Denn wir müssen schauen, es wird ja viele sagen, wir müssen mit den besorgten Bürgern reden. Also die besorgten Bürger in Dresden, in denen es so gut wie keine Muslime gibt, die vor Angst vor Islamisierung, Da muss ich aber sagen, da kümmere ich mich lieber über die besorgten Bürger mit den falschen, sozusagen in Anführungszeichen, falsche Hautfarbe, mit der falschen religiösen Orientierung. Oder, da kann ich mich angucken, dem falschen Geist. Denn natürlich sind die resonierenden, die kritischen Intellektuellen sozusagen natürliche Feinde dieser Bewegungen, die selber Intellektuelle haben. Also ein Jürgen Elsässer, ein Ken Jebsen und diese Leute bei, die hinter diesen Montagsgeschichten Querfront sind hochbelesen und hochintelligent, das ist ganz klar. Aber die, die dann mitlaufen, die können sich selber das Denken ersparen. Und das macht es so gefährlich. Oder eine Erfahrung, in Suhl habe ich eine Frau trösten müssen, die bei der ersten Sugida-Demo vor 2 Wochen da in Tränen aufgelöst da stand, sagt, ich verstehe die Welt nicht mehr, meine halbe Familie läuft damit. Und da sind wir eben auch bei einem Thema, das sozialwissenschaftlich auch gut erforscht ist. Das heißt also Leute, sie sagt selbst, ihre Familie sozusagen, die verstehen sich alle als Antifaschisten. Aber gegen die Ausländer, die Fremden, die Überfremde, haben sie auch was. Das heißt also, da ist sehr viel Unaufgearbeitetes, unaufgearbeitetes, schlechtes Wort, also eben noch nicht wirklich durchdachtes an Abschottung in DDR, Sozialisierungskontexten. Also man feierte die internationale Solidarität, man lebte aber eher die Kasernierung von Menschen dann aus anderen Ländern und hielt die Dinge eher getrennt. Und daher dieses Reflexartige, dann schauen Leute Nachrichten oder besuchen moderne Großstädte und sagen, um Gottes Willen, wenn uns das jetzt hier auch blüht. Das heißt, neben dem klaren Nein, Fritz Bauer, Bürgerpflicht zum Nein sagen, gegen Antisemitismus, aber gegen alle Formen gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit, wer immer da jetzt die Zielgruppe gerade ist, dann ist das eine. Aber wir müssen auch ganz viel deutlicher Ja sagen. Wir müssen viel mehr Angebote machen, Begegnungen organisieren. Dann ist es umgekehrt proportional. Da, wo man viele Muslime kennen kann, ist die Angst vor Islamisierung am geringsten. Da, wo sie als Projektionsfläche dienen, weil sie nur in den Nachrichten als Terroristen auftauchen und dann noch Leute einem erzählen, was einem dann blüht, wenn die Macht übernehmen und solche Konstrukte, sind die Zahlen exorbitant hoch. Und deswegen haben wir, wenn wir diese ganzen Demos sehen auf einer Karte, diese Pegida-Ableger, da gibt es ein ganz klares Ostschwergewicht, was sich meines Erachtens wenigstens zum Teil damit erklären lässt, dass in den entsprechenden Städten und Zentren im Westen eben mehr Erfahrungen mit mehr Leuten aus anderen Teilen der Welt gemacht werden konnte. Aber es gibt es dort auch. Aber hier ist das Problem noch am größten, dass tatsächlich so etwas wie eine völkische Bewegung daraus wird. Denn die Tendenzen waren ja bis zu dieser Woche in Dresden steigend, in Suhl auch. Und da müssen wir wirklich auf der Hut sein und etwas dagegen setzen. Also
raus aus der Couch, auf die Straße, sagt Rüdiger Bender. Es gibt was zu verteidigen, sagt Rüdiger Bender. Und er versteht sich als bekennender Menschenwürde-Extremist vom Förderkreis Topf und Söhne. Ich danke dir, Rüdiger Bender. Alles Gute für dich und danke für das Gespräch.
Ach so, ich dachte, wir wollten noch mal was zum Gedenktag und den Zusammenhang und so.
Dachte ich, haben wir schon besprochen. Dann nehmen wir uns die Zeit noch kurz.
Ja.
Wir sind ja nicht umsonst am 27.01. hier heute zusammengekommen. Du hast es schon angesprochen.
Ja. Das ist ganz wichtig, dass wir den Zusammenhang eben auch sehen. Wir schulden es den Überlebenden und den Ermordeten, dass wir ihrer so gedenken, dass wir auch die Täterschaft beim Namen nennen, wie am Erinnerungsort Topf und Söhne. Dass wir aber auch dieses Ungewordene, die zerstörte Zukunft der Ermordeten in einer paradoxen Weise, und das ist mir klar, dass das wirklich paradox ist, miterinnern. Das heißt, dass wir uns mit ihrer Geschichte auseinandersetzen und sehen, was da an Auftrag dann auch tatsächlich bleibt. Und dass wir die Kontexte, in denen das überhaupt erst groß werden konnte, reflektieren. Und dann nicht nur schauen auf die Zeit 33 bis 45, sondern was waren die Schritte über Grenzen, die auch schon zu schiefen Ebenen geführt haben in der Zeit vorher. Und da ist genau der Zeitpunkt, wo ich richtig verstehen kann, wer 1932 wie Erich Kästner diese marschierenden Horden sieht, in seinem kleinen Marschliedchen, sollte man unbedingt mal anschauen. Und am Ende sagt, der Tag wird kommen, wo man sieht, mit diesen Leuten war kein Staat zu machen. Mit diesen Leuten war kein Staat zu machen. Auch da wieder Fritz Bauer. Ein Staat, der die Idee des Rechts außer Kraft setzt, ist kein Staat, sondern eine Räuberbande. Aber als diese hochorganisierte und gerade sehr modern, technisch hochorganisierte Räuberbande, zu der auch die Experten alles beitrugen, ob sie selber nun Parteigenossen der NSDAP waren oder nicht, oder nur Karrierechancen darin sahen, diese Konstellation hat Abermillionen Menschen das Leben gekostet. Also dazu kann so etwas in der Lage sein, wenn es immer größere Massen ergreift und die Strategie aufgeht, dass Leute sagen, ich bin ja kein Rechter, aber man wird doch noch sagen dürfen, und dann plötzlich mit Hardcore-Nazis wie Tommy Franks mitmarschiert und dann wird skandiert, wer Deutschland nicht liebt, soll Deutschland verlassen. Aber gemeint sind natürlich, wer Deutschland im völkischen Sinne, im nationalistischen, im ausgrenzenden Sinne nicht liebt, soll Deutschland verlassen. Und da müssen sozusagen wir Verfassungspatrioten und Patriotinnen sehen, da müssen alle Alarmglocken hochgehen. Und man darf auch keine Angst dann vor wirklich breiten Bündnissen haben. Das war eben in Suhl ein großer Erfolg, das war auch in Erfurt ein großer Erfolg. Also von Antifa bis Kirchenkreis, alle dabei.
Sagt Rüdiger Bender, vielen Dank für die Einschätzung und noch einen schönen Tag und viel Kraft. Tschüss.